cafe quality brews without a barista? That's the Ninja Luxe Cafe. Yep, no skills needed. Rich espresso, balanced drip coffee, rapid cold brew, all made by you because Barista Assist technology handles the details. Grinding, weighing, brewing, so you don't have to. Finish with silky microfoam made with dairy or plant-based milk, hot or cold, hands-free. Still no skills needed. From first-timer to full-blown coffee fan, you can brew it all with the Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.
So, los geht's mit Uli und du hast überhaupt keine Ahnung, mit Max Zielke und mit Timo Schäfers. Ja, über was reden wir heute eigentlich? Natürlich über die Bayern. Ausrutscher oder Trend? Wohin taumelt die Eintracht, der BVB und der Kovacweg, der VfB in der Erfolgsspur und UNDAF kann auch grantig? Max, was ist eigentlich mit dem FC los? Und Timo, deine Borderborner, unaufhaltsam auf dem Weg nach oben. Ja, da sagt ja keiner mehr was. Also erstmal fang mal an mit Paderborn, weil das versendet sich am schnellsten. Komm.
Der Tiginator hat zugeschlagen.
Aber der Gegner Preußen Münster hat auch ein bisschen mitgeholfen, muss man sagen. Und selbst dann hat der SCP sich noch schwer getan. Bin ich nicht gewohnt von meinen Paderbornern.
Mal. Ja genau, Münster hat erst vorne gelegen. Am Ende haben sie es dann gedreht, die Paderborner mit 2-1 gewonnen. Doppelpack Steffen Tigges natürlich. Ich finde diesen Spitznamen Tiginator, den er auch bei Instagram hat, immer noch Weltklasse. Und ja, nach einer halben Stunde, glaube ich, ungefähr, gab es die rote Karte. Danach haben sie ein bisschen gebraucht. Aber Paderborn, glaube ich, immer in der zweiten Liga, in den letzten Jahren ja oben mitgeschwommen. Ich will nicht zu euphorisch sein. Ich halte es eher ostwestfälisch und sage, ist nicht schlecht aktuell. Ist okay.
Aber was war das auch für eine Aktion von dem Bucama? Diese rote Karte, also das war ja am Rande der Tätigkeit. Was ist da in den gefahren?
Man kann sich so vorstellen, der ist, glaube ich, mit 10 Meter Anlauf erstmal reingerutscht, hat dann gemerkt, ich erwische meinen Gegenspieler nicht und hat dann das Bein noch maximal hochgezogen, um ihn bloß oberhalb des Knies irgendwo zu erwischen. Ja, also war ein Geschenk auf jeden Fall.
Also er hat selber von Gelb auf Rot gestellt, kann man sagen, während er schon rutschte.
Na gut, also Trend nach oben. Was ist mit den Bayern los? Also, ich will es ja nicht dramatisieren und alle tun ja so, als wäre gar nichts passiert. Ja, ist mal verloren, aber das Spiel gegen Union Chiloise war schon nicht so schlecht. Immer wieder Rückstand gehabt, immer wieder vor. Ich glaube, die sind einfach ein bisschen müde, ist so mein Gefühl, ganz einfach. Und das ist jetzt nicht gut, weil wir jetzt gerade am Anfang der Rückrunde stehen, nach 10 Tagen Urlaub.
Was ist euer Gefühl? Die Rotation klappt auch nicht mehr so reibungslos, wie das zu Anfang und Mitte der Hinrunde war. Jetzt reden alle über Jonas Urbich. Weiß ich auch nicht, ob das sein muss. Natürlich wundert es einen nicht, wenn der neue Ersatz reinkommt, patzt, dass dann die Diskussion entsteht, ist er wirklich der legitime Nachfolger von Manuel Neuer? Ich finde, Jonas Urbich hat auch, wenn er dann spielen muss oder darf, je nachdem, wie man es auslegt, den schwierigsten Job, weil mit wem wirst du gemessen? Mit dem besten Torhüter, den diese Welt jemals hatte. Und ich glaube, gerade wenn die Einsatzzeiten so gering sind und du wahrscheinlich 3, 4, 5 Tage vorher erfährst, diesmal bekommst du wieder deine Chance, dann fängt es, glaube ich, an zu arbeiten in dir. Ich glaube aber trotzdem, dass die Leute, die jetzt sagen, Jonas Urbich, ob der jetzt wirklich der Nachfolger von Neuer wird, glaube ich nicht. Den schließe ich mich an, weil ich glaube, die Bayern müssen einen gestandenen Torhüter holen und niemanden, den sie hinter Neuer hochzüchten und heranreifen lassen, weil das wird einfach nicht funktionieren. Du brauchst einen Hochkaräter, einen, der richtig reinknallt, wo die Leute sagen, oh, okay, der ist auf fast Neuer Niveau, dass er es übertreffen kann, da glaube ich, da findet man keinen. Aber so eine Nummer 2 zur Nummer 1 zu machen, das hat bei den Bayern noch nie wirklich funktioniert.
Ja, der Max ist wieder natürlich der mit negativen Gedanken da reingeht. Erste sagst du mal, es ist nicht so schlimm, wenn das mal passiert und dann ist es doch schlimm, weil du willst ihn gar nicht mehr als neuer Nachfolger haben. Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es echt ein bisschen anders.
Das ist ja die Erzählung. Und die Erzählung ist ja nicht unwichtig bei den Sachen, ne?
Ja, aber Jonas Urbich, klar war das ein Patzer, sieht man einfach passiert. Ja, passiert Manuel Neuer eher weniger solche Patzer. Aber du hast ja völlig recht, der Vergleich hinkt natürlich, weil mit dem haben wir sowieso keinen Vergleich. Aber ich glaube, ein bisschen was ist schon dran, denn viele haben ja schon gesagt, der muss auch als Torwart Nummer 3 mit zur Weltmeisterschaft dann gleich fahren, weil sonst sowieso alles egal ist. Ich glaube einfach, man muss dem Jungen jetzt schon noch ein bisschen spielen lassen. Also der ist jetzt einmal reingekommen, es war sein erster Patzer, der hat super ansonsten gespielt. Und daran lag es nun ernsthaft nicht, wenn du mal einen reinkriegst.
War nicht sein erster Patzer, nicht bei Bayern, auch bei Köln. Bei Köln zum Beispiel, sein allererstes Spiel in Liga 2 gegen den HSV.
Gegen den HSV, ich erinnere mich, ja.
Das war seine erste Ballaktion, sein erster Ballkontakt. Da will er den Ball fangen, schafft's nicht, er tropft ab und fällt dann, ich glaube, Königsdörfer war es, vor die Füße. So verliert der FC dieses erste Spiel gegen den HSV, dieses so wichtige. Und da, ich weiß nicht, ob da ein Muster zu erkennen ist, dass er halt in Drucksituationen, das war natürlich das erste Spiel für Köln, das waren jetzt die Einsätze für Bayern, ob er da so beständig ist. Ich glaube, der bringt schon torwartmäßig alles mit, aber ob er das Wichtigste hat, nämlich diese Abgezocktheit, diese Coolness, die es braucht, damit du auch Ruhe hast als Torwart bei den Bayern. Ruhe von außen, das weiß ich nicht. Und Uli, du kannst ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Mir fällt da direkt der Name Michael Rensing ein, den man
Stefan Wessels
installieren wollte. der hat den Urbich rückwärts gemacht, der ist dann irgendwann beim FC gelandet, ne?
Ja, aber trotzdem, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie cool und abgezockt nämlich Urbig gespielt hat bei Bayern. Dass man in Köln verunsichert ist, wäre jeder. Da Max, da musste durch. Ja, also das ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde, das ist jetzt einmal ein Patzer gewesen. Und das muss man schauen, der wird ja noch ein paar Mal drankommen. Sonst hat er in der Champions League gut gespielt, unter großem Druck, wie er reinkam, wie er musste. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich finde viel mehr überlegend, inwieweit die Bayern in der Lage sind, weil am Willen und am Teamgeist scheitert es ja da nicht, überhaupt noch einfach, dass jeder 11 Kilometer rennt oder 12 Kilometer. Und das war offensichtlich nicht die Möglichkeit einfach gegen die Augsburger. Und dass die es dann auch noch gut hinbekommen haben, ist ja wieder eine andere Geschichte.
Aber die Bayern haben nicht nur gegen den FCA gespielt, Timo, sondern auch gegen Manuel Baum. Und das ist nun mal schwierig.
A day to remember, hat er gesagt vorher. Will er erschaffen, wollen sich in 5 Jahren wieder treffen und drüber sprechen. Genau das können sie jetzt tun. Finde ich auch eine der Geschichten der Saison jetzt schon, dass Manuel Baum zurückkehrt. Der war ja viel bei uns bei Sky auch schon als TV-Experte unterwegs und als Trainer. Fairerweise hatte den ja kaum einer noch auf dem Schirm. Der war Nachwuchsleiter in Leipzig und so. Und dann plötzlich in die Bundesliga zurückzukehren als Nachfolger von Sandro Wagner, wo ja unglaublich viel Druck drauf war. Jetzt die Bayern zu schlagen, Augsburg erstmal zu stabilisieren, also raus sind sie auch noch nicht. Abstiegskampf wird spaßig diese Saison, aber für mich definitiv eine der Geschichten.
Ein sehr angenehmer Zeitgenosse, Manuel Baum. Und Uli, jetzt hat man ja versucht, bei Augsburg so ein bisschen das Image hochzupetern, indem man Sandro Wagner geholt hat. Das hat, wie wir jetzt wissen, nicht geklappt. Auch wenn er Recht behalten hat, scheinbar, dass die Augsburger auf keiner Position schlechter besetzt sind als die Bayern. Das hat er ja nach dem Hinspiel, was er noch anleiten durfte, gesagt. Jetzt ist man aber zurück bei Manuel Baum. Jetzt ist man wieder irgendwie mehr der FCA, den wir aus der Vergangenheit kennen. Ist das auch der FCA, den wir in Zukunft sehen werden müssen, weil ich habe das Gefühl, man versucht trotzdem noch so ein bisschen Coolness, Frischheit und Jugendlichkeit reinzubekommen bei Augsburg, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie das eigentlich gehen soll.
Aber er hat immerhin 3 verschiedene Abwehrsysteme vorher installiert, wo sie die Bayern variabel ärgern konnten. Also ganz egal, ob das eine gute Erzählung ist, gestimmt hat's auf jeden Fall. Es war genau so. Die konnten auch hochverteidigen, konnten sie ein bisschen fallen lassen. Alles Dinge, die Bayern nicht kontern konnten. Und du hast vorher gesagt, Rotation funktioniert nicht so gut. Du hast 3 verletzte rechte Verteidiger, da muss Fonzie Davis da auf die Seite und dann geht's halt nicht so gut. Das ist einfach auch mal einfach ein absoluter Fakt. Ich glaube, das PSV-Spiel wird ganz wichtig werden jetzt in der Champions League unter der Woche. Weil danach ist wieder ein bisschen Ruhe. Dann, glaube ich, geht's in der Champions League erst in 6 Wochen oder irgendwie sowas weiter. Dann hast du wieder mal ein bisschen Zeit zu trainieren, um auch durchzuschnaufen und. Ich glaube, die Bayern brauchen das ganz einfach. Und auch Vincent Kompany war ja sehr, im Prinzip habe ich ihn auch als nachdenklich empfunden nach dieser Niederlage. Also so einfach wird der Durchmarsch jetzt nicht so weitergehen. Gott sei Dank ist er genügend Vorsprung.
Ja, aber du hast ja angesprochen, vielleicht sind sie ein bisschen müde, ein bisschen ausgelaugt. Wenn wir jetzt auf die Champions League-Tabelle gucken, auf die nicht sehr kurze, sehen wir die Bayern ganz oben mit dabei. Sie sind so oder so unter den ersten acht. Vielleicht nimmt er auch das Spiel, um zu sagen, okay, einen Ausruher gebe ich euch noch und dann will ich wieder was sehen.
Darf er aber nicht, weil erster und zweiter Platz sind die absoluten Kronjuwelen in der Champions League. Dann hast du bis zum Halbfinale Heimrecht. Also dann ist das zweite Spiel immer zu Hause. Das ist in der Allianz Arena schon ein Vorteil. Und ich glaube, deshalb müssen sie sich noch einmal, ja, irgendwie, nochmal irgendwie in Batterien irgendwie schauen, wo sie ein paar herkriegen, unter die Achsel klemmen, ja, so eine super 40-Volt-Ding und dann auf geht's.
Ein Punkt wird reichen für Platz zwei.
Ja, wenn du das sagst. Ja, Timo, da ist der FC Paderborn noch nicht. Da muss man natürlich ganz klar mal sehen. Also die Bayern, schon, was ist es jetzt? Ist es jetzt Trend oder Ausrutscher, Timo?
Ich fand einfach, der Trend war zuletzt ja eher die erste Halbzeit, die so ein bisschen verschlafen wurde, wo man das Gefühl hatte, okay, die Bayern lassen so ein bisschen laufen und wissen, am Ende drehen wir es eh. Wir haben es gegen Leipzig gesehen. Übrigens auch rückblickend, ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut, weil es einfach so gut war. Es war ein unfassbares Fußballspiel, was sie am Ende 5-1 gewonnen haben, was aber auch am Anfang ganz anders ausgehen kann. Also das ausgeglichenste 5-1, glaube ich, das es je gab. Aber hat halt in dieses Narrativ gepasst, was wir jetzt oft gesehen haben. Naja, wenn der Gegner mal ein bisschen gut reinkommt, wir ein bisschen lockerer machen, am Ende gewinnen wir das Ding. Deswegen würde ich Stand jetzt sagen, Schuss vor den Bug zur rechten Zeit, um einfach mal zu sehen, okay, es geht nicht immer, selbst gegen Augsburg nicht, gegen ein Team aus dem Keller nicht. Und also wenn du dir so eine Delle nehmen willst, kannst, sollst, dann jetzt gerade im Januar mit der Ausgangslage, die sie haben. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung und wahrscheinlich für die Birne auch mal nicht ganz verkehrt zu sehen, okay, es kann auch mal schief gehen, wir müssen uns ein bisschen straffen. Und trotzdem, ich habe mir die Zahlen auch nochmal angeguckt, die laufen trotzdem 123 Kilometer. Also die waren schon da, war ein gebrauchter Tag und ich glaube, man kann es dann schnell abhaken, vor allem wenn es mit den Top 2 dann klappen wird, wo ich mich jetzt festlege schon in der Champions League.
Und zeig ja, gut, mir mal eine andere Mannschaft, wo wir sagen, da zeigt die Trendkurve nach unten, die 2-0 in der Champions League gewinnt, davor 5-1 in Leipzig, davor 3-1 beim glorreichen 1. FC Köln und davor 8-1 gegen Wolfsburg. Also
eben, ja.
Vielleicht stagniert die Trendkurve, aber sie geht nicht aber nach unten
beim FC. Ich habe noch eine wunderbare Zahl für euch, weil die Bayern haben ja sich selbst gejagt mit der längsten ungeschlagenen Serie der Bundesliga-Geschichte. Die steht bei 53 Spielen. Jetzt wurde sie nach 27 Spielen beendet. Und wer war es jeweils? Der FC Augsburg. Also es sollte wohl so sein. Augsburg hat sie damals beendet. Augsburg hat sie diesmal beendet. Von daher glaube ich, runde Nummer. Können wir abhaken.
Und in Leverkusen wurde zeitgleich dann auch gefeiert. Ungeschlagen Meister wurde gesungen. Als einzige
also laut Mannschaft das Stadion der das ganze Bundesliga-Geschichte. Spiel nicht
übrigens. Ja. Wird man auf jeden Fall auch sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben in Leverkusen, denn sie bleiben damit der einzige ungeschlagene Meister, zumindest vorerst.
Was war denn da los?
Ich war am Samstagabend an der alten Försterei, Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Wir waren, glaube ich, alle sehr gespannt, welches BVB-Gesicht wir zu sehen bekommen. Am Ende war es ein 3-0 Auswärtssieg. Ich finde es ja absolut nachvollziehbar, was auch Steffen Baumgart über den Fußball von Niko Kovac unter der Woche gesagt hat. Er hat gesagt, für Siege sollte man sich nicht rechtfertigen müssen. Gut, jetzt haben sie unter der Woche gegen Tottenham mal verloren, was aber auch selten ist, was unter Niko Kovac in der Bundesliga erst einmal passiert ist. Das war gegen die Bayern in nunmehr jetzt 27 Spielen. Klar ist das nicht sexy, das ist nicht der Hurra-Fußball, den wir bei den Dortmundern in den Meisterjahren und auch in den 2, 3, 4 Jahren danach gesehen haben. Aber man darf bei dem Ganzen auch nicht vergessen, finde ich, wo Niko Kovac diese Mannschaft aufgepickt hat. Da waren sie weit weg von der Champions League. Er hat es dann noch geschafft, die Mannschaft unter die ersten vier zu bringen. Nur deswegen spielen sie jetzt in der Königsklasse mit und sie sind Zweiter. Und wenn die Bayern nicht wären, würden wir, glaube ich, über was ganz anderes reden.
Genau das ist der Punkt für mich. Genau das ist der Punkt. Also lass die Bayern mal öfter, zweimal öfter so einen Augsburg-Tag haben, dann ist da Dortmund gerade auf 2 Punkte ran und alle würden sagen, Mensch, sind die effizient, sind die geil, die sind so schwer zu schlagen. Ja, am Ende, wenn du dann halt nur um Platz 2 spielst dann ist es ganz schnell, oh ja, es ist ja so ein bisschen langweilig. Ich glaube, das ist aber nicht allein der Fußball, sondern eben die Tatsache, dass man natürlich von den ganz großen Dingen bei Dortmund träumt, aber die Träumerei halt an der bayerischen Landesgrenze dann aufhört. Und ja, deswegen ist dieses Narrativ so. Ich bin ganz bei dir. Wenn Dortmund auf 2 Punkte ran wäre, wird Niko Kovac gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr.
Naja, die sind auch selber immer irgendwie wieder schuld. Also ich sage jetzt auch, Niko Kovac Fußball ist erfolgreich. Dass er jetzt da keine Preise in der B-Note bekommt, ist auch normal. Aber das gibt's. Also José Mourinho hat damit eine grandiose Trainerkarriere irgendwie bestritten. Und beim Kovac schauen wir ihm alles um die Ohren. Mourinho wurde immer gefeiert. Also das hat schon was, aber sie sind auch selber schuld. Dann kommt so ein Spiel gegen Tottenham, wo du einfach weißt, das musst du gewinnen, da musst du von Anfang an draufgehen, weil die sind verunsichert, der Trainer fliegt da raus und dann spielen die eine Dreiviertelstunde, also Aufbautraining für Tottenham. Dass sowas passieren kann, da sieht man, wo einfach noch die Defizite sind. Aber wenn man aufs Positive schaut, die spielen grandiose Punktschnitt, sind souverän auf Tabellenplatz 2, kann man einfach nur sagen, Chapeau. Und auch das Dortmunder Publikum, es sind ja nicht nur wir, die dann immer wieder sagen, war aber jetzt irgendwie scheiße Fußball. Nein, das Dortmunder Publikum ist ja auch irgendwie verwöhnt. Ich weiß nicht, wann war Jürgen Klopp da? Ist jetzt auch schon gute 10 Jahre her wahrscheinlich irgendwie so in dieser Form oder bald 10 Jahre her, die große Zeit.
Na, mehr als 10 Jahre.
Ist vorbei.
Länger sogar, ja.
Länger, gell.
Aber Max, ja, gab es also bei dir am Mikro dann die große Meisteransage von Nico Schlotterbeck? Es war vorsichtig.
Nico war natürlich tatsächlich am Tisch bei Sebastian, Tabea und Didi. Ich hatte sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel mit Emre Can zu tun. Und auch sein Spiel war besonders zu besprechen. 69 Minuten hat er bekommen. Dann hat Niko Kovac gesagt, du, bevor wir hier zu 10 das Spiel zu Ende bringen müssen, Emre, komm mal bitte raus. Ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt. Er hat sich, sagen wir so, in Berlin, in Köpenick nicht unbedingt zum Publikumsliebling gemausert mit seinem Auftritt. Hat da ein bisschen rumgestänkert und ich glaube, Niko Kovac hat da auch genau das Richtige getan, weil 5, 6, 7 Minuten mehr, sprich eine Aktion mehr von einem Unioner gegen Emre Can, ich glaube, dann wäre ihm die Hutschnur geplatzt. Nach dem Spiel war er dann relativ schnell wieder nüchtern sachlich. Und dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, ob das die Mannschaft beschäftigt und nervt, dass es diese Diskussion gibt. Also in den allermeisten Fällen liefert sie, aber keinen haut es irgendwie aus dem Hocker. Und da war er echt selbstreflektiert und hat gesagt, natürlich ist es nicht immer schön, was sie da machen. Hat er übrigens noch garniert mit dem Nachsatz, wie immer. Also seiner Meinung nach, Fußballspiel 90 Minuten, nicht immer nur toll, was man da sieht. Aber ja, den Vorwurf, den will er sich, glaube ich, auch nicht gefallen lassen, dass sie gewinnen und dafür dann auf die Mütze kriegen müssen. Und wenn wir ehrlich sind, das sind Probleme, die 16 andere in der Liga, glaube ich, gerne hätten. Da kannst du jeden Spieler und jeden Trainer mit reinnehmen. Ich meine, wenn der gegnerische Trainer, der Trainer von Union Berlin, vorm Spiel gegen Dortmund sagt, Leute, lasst die Kirche mal im Dorf, Niko Kovac macht das gut, dann hat das, glaube ich, auch nichts mit Gegner stark reden zu tun. Da finde ich dann auch Steffen Baumgart in seiner Einschätzung realistisch und ehrlich, dass er sagt, also was wollt ihr mehr von einem Trainer als Siege, als Punkte?
Nee, ich sage immer, ein Herz für Emre in diesem Fall, ja. Der ist der absolute Watschenmann gewesen, vor allem für das Dortmunder Publikum. Wenn irgendwas schief lief, dann immer, warum hat der Kehl den Can noch nicht verkauft? Der kriegt jetzt sicher wieder einen neuen Vertrag. Das ist im Moment der Stabilisierungsanker. Emre Can ist jetzt nicht der begnadetste Fußballer, muss man schon sagen, aber er schießt 12 von 12 Elfmeter rein und zwar mit nix und ist einer, der immer dasteht, wenn es soll. Ich kenne ihn jetzt schon über viele, viele Jahre. Ich habe ihn in München schon erlebt, gestern habe ich Heribert Bruchhagen gehört, dass der schon als 19-Jähriger in Frankfurt bei der U19 Kapitän war und den Laden versucht hat, in die Hand zu nehmen. Also die Dortmunder sollen da mal einfach ein bisschen, vor allem auch die Fans, die Kirche im Dorf lassen, weil das ist ein guter, immer ehrgeiziger Spieler, der mit seinen Mitteln alles aus sich rausgeholt hat, was überhaupt nur möglich ist.
2 wichtige Elfer innerhalb von einer Woche, von Samstag zu Samstag, die er gemacht hat. Letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende gegen St. Pauli in der Nachspielzeit das 3-2, die 3 Punkte gesichert. Jetzt dieses wichtige 1-0 und egal ob Gyasi auf dem Feld ist oder nicht, die Jungs wissen schon, wem sie den Ball geben, wenn der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt, nämlich Emre Can. Und das finde ich auch ein Zeichen, was Emre Can eigentlich für diese Mannschaft ist. Du hast es völlig richtig gesagt, Uli, das ist jetzt keiner, wo du sagst, da kannst du nach den 90 Minuten ein Highlight-Reel draus machen, was der da abfeiert, aber wahnsinnig wichtig in der Defensive, Spieleröffnung machen auch andere, also das passt schon alles.
Ja, man muss ja auch sagen, ganz einfach, wenn du siehst, es geht ja immer um Achsen. Gregor Kobel, braucht man nicht reden, einer der besten Torhüter in der Bundesliga überhaupt. Dann hast du Nico Schlotterbeck hinten, hast du Emre Can als Stütze da im Mittelfeld. Also das sind schon einfach Punkte, die ganz, ganz wichtig für den BVB sind. Ja, und dann kannst du auch mal so einen Julian Brandt verkraften, der sich einfach wegdreht, wenn einer auf ihn drauf schießt.
Blaulicht an.
Ja, Max, du hast es eben gesagt, dass 16 andere Teams sich das erträumen würden fast schon, was Borussia Dortmund aktuell erlebt, dass man darüber diskutiert, dass der Spielstil nicht so passt. Frankfurt, von so einer guten Defensive wie Dortmund, können die auch nur träumen. Schon wieder 3 Gegentore, nach Führung verloren gegen Hoffenheim. Und ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber die Pfiffe nach Abpfiff, das war Wahnsinn. Also so laut habe ich das in Frankfurt Ewigkeit nicht gehört.
Und der Support schon während des Spiels eingestellt.
Genau, die alle Fahnen eingerollt, nichts mehr da, genau.
Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass es in Frankfurt überhaupt so weit kommen kann. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Jungs tatsächlich auf Platz 8 stehen, noch in Schlagdistanz. 5 Punkte sind es auf Platz 6, auf Leverkusen. Also, die krebsen jetzt nicht auf Platz 17 rum. Zeigt, glaube ich, auch ganz, ganz stark, wie sich die Erwartungshaltung, der Anspruch in Frankfurt geändert hat, vielleicht auch zu Recht über die letzten Jahre, aber bei sowas wünsche ich mir dann immer so ein Ticken längeres Gedächtnis nach hinten, was eigentlich mal war.
Ja, aber trotzdem, du kriegst jedes Mal 3 Stück und zwar, das ist jetzt der Trend, unter 3 machen sie es nicht, exakt 3 Stück
auch das
und es ändert
konstant.
Sich nichts. Du schmeißt den Trainer raus und es ändert sich absolut nichts. Ja, das ist doch, es ist so frustrierend wie nur etwas. Und ich wundere mich, dass jetzt irgendwie Markus Grösche noch keinen neuen Trainer auf den Hut gezaubert hat. Die brauchen dringend eine Neuaufstellung, weil eine komplett verunsicherte Mannschaft kickt so, wie sie kickt. Und das hat nichts mit Dino Topmöller zu tun, wie wir gerade sehen. Okay, es kommt aus dem gleichen Trainerstab. Ich weiß nicht, was sie ihnen sagen. Dass man jedes Mal 3 Tore macht, dann muss man das System halt so umstellen, dass man sagt, so, und heute mauern wir nur mit 2 Fünferketten voreinander und wir dürfen kein Gegentor kriegen. Und vielleicht haut Ansgar Knauf irgendeinen Konter dann vorne rein. Aber so kann es ja überhaupt nicht weitergehen. Und ich glaube, das ist so der Frust, der sich dann auch auf den Fans niederlässt. Also das ist ja brutal, was da geht. Also schleunigst, ich verstehe es nicht, dass wir noch keinen neuen Trainer haben.
Wir haben jetzt im Transfer-Update die Woche, habe ich viel mit den Kollegen zusammengearbeitet und da haben wir halt auch immer wieder gewartet, weil der Deal Marco Rose würde nur über RB Leipzig gehen, weil er da noch unter Vertrag steht. Aber wir haben immer wieder die Meldung bekommen, es gibt keinen Kontakt zu RB Leipzig. Es wurde nicht mal Tuchfühlung aufgenommen. Das heißt, dieses Rose-Thema war anscheinend erstmal ziemlich kalt aus Frankfurter Sicht. Weil sonst würde ich ja schon mal vorfühlen, um zu wissen, okay, ich wäre mir mit Marco Rose oder bin mir mit Marco Rose einig und dann können wir das mit Leipzig schnell abhaken. Das ist nicht passiert. Dann konnten wir Edin Terzic ausschließen, der ja eigentlich von dem Spielstil her, ich habe es hier schon mal gesagt, der Meister der dunklen Künste, vielleicht sogar genau der richtige Mann wäre, um das gerade irgendwie zu stabilisieren. Also am Ende bräuchte Eintracht Frankfurt ja gerade Nico Kovac.
Abgesagt, oder?
Genau, er hat anscheinend abgesagt, so ist es zu hören, weil er wäre ja ein Mann dafür. Nico Kovac wäre der perfekte Mann, den werden sie nicht kriegen aus Dortmund. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, wen Markus Grösche da jetzt holt. Weil, also ich sehe jetzt auch nicht die Option auf dem Markt. Am Ende wird es dann so ein älterer Haudegen vielleicht, der das Ganze zusammenhält, auch wenn ich da jetzt keinen Namen im Kopf habe. Aber ich finde es auch... ja, sowas. Wäre jetzt auch ja, kein ganz
als
neuer in Frankfurt.
Duo.
Alonso Funkel.
Trainer Friedhelm Funkel und Co-Trainer Xabi Alonso. Dann kann er auch noch was lernen.
Aber ehrlicherweise ja, muss ich sagen, ich habe das erste Mal schon geguckt, wie viele Punkte Eintracht Frankfurt nach unten Vorsprung hat. Weil die haben ja gerade so einen Negativlauf, wo du dich fragst, wo sollen die momentan Punkte herholen? Die gute Nachricht, es sind 12 Punkte. Aber ich erinnere mich, glaube Werder Bremen ist mal so völlig abgestürzt, dass sie an den letzten Spieltagen gar nichts mehr geholt haben. Das ist natürlich jetzt in die andere Richtung auch sehr, sehr überspitzt. Und trotzdem ist das gerade die Situation in Frankfurt. Also man weiß überhaupt nicht, wie es besser werden soll.
Frankfurt ist das übrigens auch einmal passiert. Da waren sie, glaube ich, Achter nach der Hinrunde. Michael Skibbe war da Trainer und dann sind sie in der Rückrunde noch in die Abstiegszone gerutscht und tatsächlich am Ende auch dann runtergegangen. Die Befürchtung habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil wenn du dir trotzdem nochmal bei aller Kritik auch von den Fans anguckst, wer da auf dem Rasen steht, wer da rumläuft, das ist eine mehr als konkurrenzfähige Mannschaft. Ich glaube, die Frage ist wirklich, die am wichtigsten gerade zu klären ist, wann kriegen sie einen neuen Trainer und wer wird das sein? Weil jetzt mit der Interimslösung Bäume ausreißen, wisst ihr selber, da will auch keiner ran. Und die Sache ist eher, also Marco Rose ist ja dann eher frankfurtseitig nicht gewollt, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, weil eigentlich passt er auch dahin.
Ja. Wir haben ja letzte Woche schon mal drüber geredet. Marco Rose hat immer funktioniert, aber nie so richtig auf Dauer. Das muss man einfach ganz klar sehen. Also, dass er dann wirklich die großen Projekte zu Ende gebracht hat. In Leipzig nicht. Da war das einfach nicht der Fall. Vielleicht ist da auch noch, war ja auch mal Markus Krösche, dass da auch irgendwie noch irgendwelche, ja, sage ich jetzt mal, kommunikative Schwierigkeiten bestehen, dass das ist. Vielleicht will auch Markus Krösche und die Eintracht einen anderen Weg gehen. Also wissen wir alles nicht, sind wir gespannt. Bleibt auf jeden Fall ein Thema, das uns erhalten bleibt. Wer ist sonst turnt vorne noch rum, wo eigentlich ja die Eintracht hin will? Der VfB macht das so auf VfB-Art. 3-0, muss man natürlich sagen, super Ergebnis. Hauen da die Gladbacher einfach mal völlig souverän weg. Und in Gladbach geht es ja auch nur rauf und runter. Also so sehr stabilisiert haben die sich ja auch noch nicht, was die Konstanz angeht. Und da fand ich irgendwie ganz Dennis Undaff ganz gut, der wieder ein Tor geschossen hat, natürlich auch nicht schlecht gespielt hat. Der konnte auch nicht lustig sein. Also der war nach Abpfiff echt angefressen, dass er jedes Mal, dass seine fußballerischen Fähigkeiten immer in Zweifel gezogen werden, wenn er mal zwei oder dreimal nicht trifft. Und wenn er dann wieder trifft, ist er wieder der absolute Hero. Kann ich absolut nachvollziehen, was er damit meint. Es gibt eben andere fußballerische Qualitäten. Da werden wir nachher noch draufkommen bei Edin Dzeko. Der kommt rein und haut das Ding, macht das Ding, fertig. Dann hat er ein Tor. Und Undaf ist ja auch so einer. Edin Dzeko ist technisch noch viel besser als Undaf, aber er ist einfach Torjäger. Und der soll, alle sagen, er soll mit zur Nationalmannschaft, aber wenn er mal nicht trifft, dann sind sie alle sauer. Also ich finde, der VfB geht unaufhaltsam seinen Weg, finde ich grandios. Nochmal Lob, Sebastian Hoeneß, ist echt super, was die abliefern.
Und im 36-Punkte-Club, Timo, auch die TSG. Du bist ja ein heimlicher 1899-Fan, das weiß jeder. Wie sehr freust du dich aktuell?
Du, Höhenflug.
Absolut. Seit 1890.
Ja, es macht einfach Spaß, den zuzugucken. Also, was Christian Ilzer da geformt hat. Ich habe sie in der ersten Pokalrunde gegen Rostock kommentiert. Und da weiß ich noch, da war ja die große Diskussion, ob Ilzer überhaupt noch Trainer sein soll oder nicht. Dann haben sie sich dafür entschieden, ihn zu behalten. Die ganzen Geschichten hinter den Kulissen, auch teilweise sehr schwer zu durchschauen für Leute, die nicht rund um den Verein leben, und das sind gar nicht so viele, aber bei den Hoffenheimern eigentlich ging alles drunter und drüber, aber auf dem Platz haben sie es einfach gut gemacht, die haben super Transfers geholt, sie haben mit Elversberg jetzt ja einen Partnerverein gefunden, mit dem sie immer wieder die Deals machen, haben jetzt gerade auch wieder im Winter mit Mokwa einen Spieler abgegeben Richtung Elversberg, um den dann eventuell zurückzuholen, Aslani oft genug gefeiert. Jetzt trifft Max Mörstedt, was mich persönlich sehr gefreut hat, einer der U17-Weltmeister, die ich damals da kommentiert habe, der auch immer mehr ankommt in dieser Liga. Und also Hoffenheim, Platz 3, noch ein Nachholspiel dabei. Die könnten auf Dortmund auf 3 Punkte ranrücken. Ich finde es die Geschichte der Saison, auch wenn das vielleicht viele nicht so gerne hören, weil Hoffenheim, ja, nicht der beliebteste Club, aber also fußballerisch 10 von 10.
Ja, und es zeigt, Geduld zeichnet sich dann doch aus. Im Profigeschäft. Erstmal die Geduld, die man mit Schicker hatte, Dann die Geduld, die man mit Ilze hatte. Mörstedt hast du angesprochen. Also auf und neben dem Rasen kommt man jetzt bei zwei, drei schlechten Vorstellungen nicht auf die Idee, alles auf den Kopf und über den Haufen werfen zu müssen. Und da gebe ich dir recht. Also klar, ist das jetzt nicht der Verein, der die Strahlkraft hat, damit du sagst, okay, für die schalte ich den Fernseher ein. Aber wenn du die Spielen siehst, kannst du nichts gegen die sagen.
Ja, da schaltet man eben doch mal wieder ein. Das ist ja genau der Punkt. Ja. Ilze Schicker. Die Jungs aus der österreichischen Provinz, aus Graz, aus der Steiermark, dort haben sie ja es geschafft, den Seriensieger Salzburg abzulösen. Also die können was, die haben was drauf. Das ist ein super Team und schwer unterschätzt am Anfang. Dann gab es ja auch noch diesen ganzen Ärger in Hoffenheim und da hat jeder gedacht, ja, jetzt ist er weg, aber nix. Die sieht man wieder mal, Kontinuität zahlt sich einfach aus und der hat es einfach geschafft, ein gutes Team zu formen, egal ob das den Leuten gefällt oder nicht.
Auch da vielleicht nochmal die Zahlen dazu. Wenn die ihr Nachholspiel gegen Bremen gewinnen, haben sie genauso viele Punkte nach 19 Spieltagen wie in ihrer Premierensaison. Wir erinnern uns, damals waren sie ja sogar Herbstmeister und waren auf Augenhöhe mit den Bayern. Also die sind historisch gut unterwegs und deswegen, wie du so schön sagst, Chapeau, TSG.
So soll es sein, genau. Die Leverkusen machen dann einen Pflichtsieg, sage ich mal, gegen Bremen. Mein Lieblingsspieler wurde wieder eingewechselt, Palacios. Den habe ich seit dem WM-Finale habe ich den ins Herz geschlossen, weil einer, der mit so viel Herzblut spielen kann, den kann jede Mannschaft auch brauchen. Also das ist gut zu sehen oder schön zu sehen auf jeden Fall. Ja, und dann gehen wir schon in die Abstiegsnummer rein. Und da sind wir auch dabei bei einem, die eigentlich da oben mitspielen wollen. Nämlich Wolfsburg, die haben in Mainz schön auf die Mütze bekommen. Und ich glaube, dieser Daniel Bauer, der hat genau zum richtigen Zeitpunkt seinen Vertrag verlängern dürfen. Da hat aber irgendwie, haben sie zwei halbwegs Highlights gehabt. Und jetzt haben die auch schon über 40 Gegentore. Er ist vollkommen irrsinnig. Und die Mainzer, da sind wir wieder beim anderen, bei unserem Allerliebling Urs Fischer, der scheint die Jungs echt nun in den Griff zu kriegen.
Ja, ist schon spannend, wenn du dir die zweite Tabellenhälfte anguckst. Also vom Platz 10, erster FC Köln 20 Punkte, Gladbach auch 20 zu Relegation, Mainz 15, St. Pauli 13, Heidenheim 13. Da ist so viel Fluktuation drin und es ist auch nicht so, dass sich der vermeintliche Favorit wie Wolfsburg dann gegen Mainz durchsetzt. Die geben noch eine Führung aus der Hand. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Spannung und Abwechslung drin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses Bild, wie wir es jetzt haben, so hält. HSV, Bremen, beide mit 18, knapp überm Strich. Augsburg haben wir jetzt gerade gesehen, die machen einen Riesenstep mit den drei Bonuspunkten gegen Bayern, stehen jetzt bei 19. Ich glaube, das ist auch für das Teamgefüge wahnsinnig wichtig. Also die könnten jetzt wirklich ein Momentum aufbauen und bekommen. Aber ansonsten würde ich mich überhaupt gar nicht festlegen wollen oder können, wer am Ende da unten drin hängt. Ich traue es auch Heidenheim zu, dass die 9, 10, 11 Punkte in 7, 8 Spielen holen.
Ja, das traue ich eher nicht zu. Da auf der Schwäbischen Alb, da ist ein Tag so wie heute, da ist es dann noch kälter. Mit so wenigen Punkten friert es dich dann noch mehr. Dann geht's dahin. Aber Timo, du hast ja in Mainz eine sehr schöne Entdeckung gemacht, beziehungsweise ist keine Entdeckung. Also Amiri, überragender Spieler. Und wenn man dazu noch weiß, dass Grabara auch noch eine herausragende Torwartleistung geboten hat, dann kann man den Mainzer Sieg gar nicht hoch genug bewerten. Und die können eins, Standards, oder?
Standards, ja. Also wahrscheinlich eine der besten Joker-Leistungen dieser Saison, wenn wir die Bayern mal ausklappen, was Ulisse da teilweise veranstaltet nach Einwechslung, nicht von dieser Welt. Aber bei den Normalsterblichen war das, finde ich, die beste Joker-Leistung dieser Saison. Nadim Amiri war die Woche über angeschlagen, hatte einen Infekt, konnte gar nicht trainieren, kommt dann in der 65. Minute. Mainz hatte bis zu diesem Zeitpunkt 10 Eckbälle und die sind alle am ersten Gegner gescheitert. Und dann kommt Amiri mit seiner ersten Ecke, perfekt getreten auf den Kopf von seinem Kumpel, von Philipp Tietz, 1-1. Dann 73. Minute, also 5 Minuten später, nächste Ecke und Bell stochert sich irgendwie durch. Sie machen das 2-1 und hinten raus gibt es dann nochmal eine Ecke von Amiri, die zu einem Strafstoß führt, den Amiri selbst dann verwandelt. Also mehr kannst du nicht verlangen und ein größeres Plädoyer für mehr Standardtraining kann es eigentlich auch gar nicht geben, als das, was Nadim Amiri da gezeigt hat. Weil ich habe am Wochenende Premier League kommentiert, West Ham United gegen Sunderland, eigentlich ein Spiel, wo du denkst, das lebt von Standards, aber was ich da an Eckbällen schon wieder gesehen habe, es hat mich wahnsinnig gemacht. West Ham hat viele, viele Standards gehabt in diesem Spiel und passenderweise sind sie immer an einem Spieler gescheitert, an Enzo Lefebvre. Also dem hört man schon an, dass der kein Riese sein kann. Der ist 1,73 und der hat einen Eckball nach dem anderen am ersten Pfosten weggeköpft. Und es geht nicht in meinen Kopf, wie das im Profifußball eher Alltag ist und das, was wir von Amiri gesehen haben, die Ausnahme. Weil natürlich kann nicht jede Ecke funktionieren, aber zumindest die Gefahr heraufzubeschwören und den Ball scharf zu bringen, im Normalfall und eben nicht im Ausnahmefall, ja, müsste gehen, aber es ist leider doch nicht der Fall.
Die Mainzer haben sich damit einfach jetzt da hinten rausgeschossen. Ich finde es sensationell. Die Bayern versuchen ja auch so mit so Ecken Spezialtraining. Das klappt noch nicht ganz so perfekt wie bei Arsenal. Bei Arsenal haben wir gesehen, die leisten sich dann auch jetzt plötzlich einen Ausrutscher. Da machen die Ecken dann auch nicht mehr alles aus. Also es ist hochinteressant, aber der hochgeschmähte Standard ist auf jeden Fall mal besser als sein Ruf. Das muss man natürlich in jedem Fall mal sagen.
Der Flop der Woche.
Bevor wir reingehen in den Zweitliga-Schalke-Wahnsinn mit Edin Dzeko, noch einen Satz zum Hamburger Stadtderby, was uns, glaube ich, alle enttäuscht hat. Ein müdes 0:0.
Ja, Choreo top, würde ich sagen. Alles dazwischen wird vergessen. Das war schon sehr zäh. Zähe Kost.
Und wir hatten ja so ein kleines Privatduell, Timo. Du hattest in der Glaskugel Ricky J. Jones. Ich hatte Luka Vucevic. Beide haben von sich reden gemacht. Sagt man das so?
Ja.
Ja,
wie sagt
kann man das? Ja. Kann man von, so davon sagen. Aber Ricky J. Jones hat, glaube ich,
davon sagen.
Ja. Okay, sehr gutes Deutsch. Ricky J. Jones habe ich aber das Gefühl gehabt, Jugend trainiert für Olympia. Ja, weil 36,1 Stundenkilometer beim Sprint, da kann er, glaube ich, ganz vorn bei den großen Jungs mit den langen Beinen auch mitmachen. Aber leider ist es dann
da müssen wir präzise sein.
So hoch.
36,46 sogar, Uli. Das war der schnellste Messwert eines Bundesligaspielers. Und das war gleichzeitig nicht der schnellste Wert, den Ricky J. Jones auf die Platte gebracht hat. Der war schon mal bei 37,6 bei Peterborough United. Also der kann noch mehr, dieser Mann. Das war auch dein Glaskugelspieler, Timo.
Und das ist auch übrigens hier das Plädoyer für meinen Glaskugelpunkt, muss man sagen. Ne? Also so einen Rekord, den gibt es ja nicht alle Tage. Was hat Vucevic gemacht?
Ja, er hat sich beschwert hat vor allem und aufgeregt.
Ja, ja,
also gut, sein Bruder, der immer noch wegen Dopingsperre durch Abwesenheit glänzen muss, wurde von den St. Pauli-Fans, glaube ich, über Banner und auch verbal verhöhnt. Fertig gemacht. Das hat dann den 20-jährigen kleinen Bruder ein bisschen auf die Palme gebracht. Verstehe ich irgendwie dann in dem Zusammenhang, dass bei so einem emotionalen Spiel dann vielleicht auch ein bisschen ihm die Gäule durchgegangen sind. Aber alles in allem fand ich es noch im Rahmen, auch was er dann gemacht hat. Auch wenn wir in der Kabine später, was da noch passiert sein soll, da gibt es nur Gerüchte, nicht dabei gewesen sind.
Ja, und ich plädiere dann natürlich, dass der Punkt an mich geht von der Glaskugel, weil wir haben ja keinen Sprinter-Podcast, ja, für deinen Ricky J. Jones, und wir haben auch keinen Fluch-Podcast in der Kabine für Vucevic, sondern wir haben Fußball-Podcast, und Gyrassi hat die Wende eingeleitet für den BVB durch ein grandioses Solo-Ball gestohlen, wurde dann übelst gefoult vom Torwart und den Elfer darf er dann nicht mehr schießen. Ist okay, hat er zu viel verballert. Das macht dann der Emre rein. Deshalb finde ich, hat Gyrassi genau das gemacht, was ich vorher ausgesagt habe. Glaskugelartig. Er hat von Anfang an gespielt und hat das erste Tor, praktisch den Dosenöffner, geschafft. Und das muss genug sein mit Eigenwerbung. Und jetzt gebt mir einfach den Punkt.
Uli, ich gebe dir den Punkt. Dann bist du jetzt zwei vorne.
Okay,
ich sag
ja.
Lass uns reingehen. In Liga 2.
Chapeau.
Königsblau. Edin Dzeko. Der Messias ist gelandet. War im Kader, allerdings am Anfang nur auf der Bank. Kaiserslautern geht dann 2-0 in Führung. Ich fand, sie haben es auch echt gut gemacht. Es war ein Top-Auswärtsspiel von der Mannschaft von Thorsten Lieberknecht. Aber dann hat Miron Muslic jetzt seine neue Wunderwaffe, Edin Dzeko. Der braucht 20 Minuten, bis er das erste Mal genau das macht, was wir von ihm aus der Vergangenheit kennen und worauf wir uns scheinbar auch bei dem Kerl, der jetzt 39 Jahre alt ist, auch in Zukunft noch freuen können. Wahnsinnstor. Sieht so einfach aus, wie er das macht. Das kriegen aber Liga-unabhängig, da reden wir jetzt gar nicht, glaube ich, von Liga 2 oder Liga 1, ganz viele andere hin.
Bedrängt mit der Brust annehmen, sich dann durch zwei durchdrehen und direkt voll reinsemmeln, das Ding. Also muss man sagen, die Euphorie auf Schalke ist absolut zurecht und die Geschichte dahinter ist ja vollkommen, das ist ja zwischen Märchen und was weiß ich alles. Schalke hat viel Pech gehabt, aber da mit dem Griff haben sie Glück gehabt. Und wenn das wirklich genau so gelaufen ist, dass er selber sich quasi beworben hat und irgendwie Muslic angerufen hat, oder der war auf dem Schirm und dann haben er gefragt, dann hat er sich schlau gemacht bei all seinen Jungs, soll ich nach Schalke gehen? Da waren dann auch die Ex-Schalke, alle wurden mit in mit in den Erfahrungsbericht eingenommen und dann hat Edin einfach beschlossen, auf Schalke zu gehen und nicht mehr Geld zu wollen. Also Max, du hebst den Arm, was ist los, was gibt's zu winken?
Ja, ich winke hier aufgeregt, weil das ist ja der geilste Twist an dieser Geschichte, dass Edin Dzeko tatsächlich derjenige war, der auf Schalke zugegangen ist. Also was haben wir in der Vergangenheit aus Schalke gemacht? Ja, also ein Verein in Trümmern, da will keiner hin, das ist ein absolutes Karrieregrab. Und jetzt kommt der Typ, der in den Top Ten aller Torschützen in diesem Jahrtausend ist, mit Messi, mit Ronaldo und Co. und sagt, du, Miron, Frank, ich wäre dabei, mindestens für ein halbes Jahr. Ich will euch mit hochschießen in Liga 1. Also, und das, was du gesagt hast, er hat sich natürlich bei Robin Gosens, bei Sead Kolasinac, hat er sich erkundigt, wie ist denn das da bei Schalke? Und scheinbar reden ja alle ausschließlich positiv über diesen Verein. Egal, ob sie Fans sind, so wie Robin Gosens, oder Ex-Spieler wie Kolasinac. Das ist scheinbar eine komplett andere Einschätzung, die man da hat, als es die öffentliche Meinung hat.
Ja, ich hatte passend dazu im Sommer ein Interview mit Julian Draxler. Und Julian Draxler hat genauso gesprochen. Also Julian Draxler hat da auch gesagt, also irgendwann zurück, kann ich mir schon gut vorstellen. Also egal, wen du fragst und egal, wie man auch verabschiedet wurde, vielleicht bis auf Manuel Neuer, würden sie, glaube ich, alle wieder zurückkommen. Und ich habe die Woche ein bisschen gezittert bei Edin Dzeko, weil ich habe 3 Sondersendungen verantwortet, wo es eigentlich nur darum ging, Dzeko-Mania und was passiert noch, und hab da nochmal ein Highlight-Reel zusammengeschnitten und. Und ich dachte mir schon, oh, das könnte uns ganz schön auf die Füße fallen, wenn das so eine Bonucci-Union-Berlin-Geschichte wird, die einfach überhaupt nicht funktioniert. Und dann gibt es diesen Moment kurz vor Ende und für mich war das der Inbegriff von, oh, der hat mal höher gespielt. Also wie der die Jungs da eingeschult hat, das war unfassbar, wirklich. Weil da merkst du ja, fit ist der ja, der ist ja drahtig ohne Ende, aber da ist es völlig egal, ob der vielleicht jetzt 2-3 km/h langsamer ist, da ist die pure Cleverness und er hat wirklich diese Jungs einfach ausgeguckt und die haben sich umgedreht und haben nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Und das ist natürlich die Ansage auch an die zweite Liga, an die Verteidiger, da kommt was auf dich zu, was du so eigentlich nicht kennst an Bewegungen. Und du weißt auch, mit dem Rücken zum Tor im Strafraum 1-1 gegen Dzeko, also da kannst du dir gar nichts erlauben. Und das ist für Schalke eine absolute Waffe. Ich würde so ein bisschen Wasser in den Wein kippen wollen bei all der königsblauen Euphorie. Sie haben jetzt Moussa Sylla abgegeben Richtung New York, der ja eigentlich so der Go-To-Stürmer war. Ja, er hat nicht so getroffen. Trotzdem auch in diesem System Muslic schon wichtig gewesen, viel geackert. Diese Ackerrolle, die wird Dzeko im Normalfall, also vielleicht kann er jetzt bald auch alles, aber im Normalfall nicht übernehmen können. Da bin ich gespannt, wie es dann zum Beispiel Gomis macht, ob er das hinbekommt, ob er einfach immer diese 60, 70 Minuten laufen kann für Dzeko und Dzeko vollendet dann. Das wird auch nicht immer funktionieren, Und trotzdem, ich war ein bisschen erleichtert, weil sich die Berichterstattung dann in diesen einen Moment so ergossen hat. Und ich war wahnsinnig beeindruckt von diesem Moment, dieser Cleverness. Also es war ein wunderschöner Fußballmoment.
Wenn ich nochmal vorm Spiel ansetzen darf. Ich habe die Vorberichterstattung gesehen, die halbe Stunde Vorlauf mit unseren Kollegen Simon Terodde und Stefan Hempel. Das erste Bild dieser Berichterstattung war Dzeko, wie er aus dem Bus steigt. Links und rechts rasten alle aus. Er gibt jedem High Five. Also das war so ein bisschen, ich bin ja auch großer US-Sport-Fan. Das war so ein bisschen ESPN-Hochglanzübertragung in Liga 2. Und das hat mir ein bisschen Gänsehaut verpasst, muss ich sagen.
Ja, apropos US-Sport. Da gab es gestern auch ein Playoff-Spiel, die Broncos gegen die Patriots in der zweiten Halbzeit in Denver. 1600 Meter Höhe kam der Schneesturm. Da wird jedes Fußballspiel übrigens abgebrochen. Die Spieler konnten die Bälle nicht mehr fangen, weil es gleichzeitig noch irgendwie gefühlte minus 14 Grad hatte. Die Kicker haben die Bälle bei den Punts nicht mehr getroffen. Und am Ende gab es ein Ergebnis von 10-7 für die Patriots. Also das war mal ein Spiel, da konntest du schon die Übertragung fast nicht mehr sehen. Keine Linien mehr am Feld zu sehen und. Und die Jungs spielen, egal ob Wind und Wetter. Also Wahnsinn. Patriots jetzt damit wieder im Super Bowl-Finale oder im Super Bowl damit. Also das war auch noch was. US-Sport hat schon ganz besondere Dinge. Wo alles so auf Hochglanz gebügelt ist, ist es dann nur noch pures Frieren und irgendwie hoffen, dass irgendwie was geht. Eine wahnsinnige Geschichte.
10-7 könnte auch ein Ergebnis von Bayern Frankfurt in dieser Saison sein.
Genau.
Die Glaskugel.
Gucken wir in die Glaskugel, gucken wir voraus, sind wir mutig? Und wehe, ihr habt den ich nehme.
Ich glaube, wir haben alle den gleichen bestimmt im Kopf. Ich würde anfangen gerne.
Nein.
Ich fange jetzt einfach an. Ich setze mich durch. Und ich bin der Eklige in der Runde. Ich nehme natürlich Edin Dzeko vor dem Duell gegen den VfL Bochum. Es geht doch nicht anders. Einer muss es ja tun. Okay.
Ich bin da übrigens. Deswegen finde ich es unfair, dass du dir den jetzt krallst. Aber andererseits, ich muss noch neutraler sein. Es ist okay. Uli, wer ist deine 1B-Variante?
Der Timo hat mich jetzt gerade draufgebracht. Wir müssen auch in die zweite Liga schauen. Die erfolgreichste zweite Liga aller Zeiten, aller Nationen, aller Länder. Der Superstar in Bochum wird Maxi Wittek sein, weil der mit seiner unglaublichen linken Klebe als Ex-Löwe das entscheidende Tor schießen wird. Maxi Wittek.
Okay, also jetzt haben wir zweimal schon die Partie Bochum-Schalke. Da mache ich mit. Aber ich gehe auch mit einem Bochumer. Ich gehe mit Onyeka.
Guter Spieler.
Das hat man, glaube ich, noch nie, oder? Drei Tipps aus einem Spiel?
Wie ist denn das? Sind die Glaskugelregeln? Ja, kann man schnell nachschlagen? Ja, egal. Ist für heute mal gebergt.
Wir nehmen das so mit.
Schöner Schmarrn.
Vor allem haben wir dann Samstag, bevor die Bundesliga losgeht, schon Gewissheit, wer den Punkt nimmt.
Das wird, denke ich, auch so gelabelt werden bei Sky als das Glaskugelspiel. So wirst du es ankündigen, Max.
Kann ich machen. Mach ich gerne.
Das schneide ich raus für nächste Woche. Das ist doch gut.
Okay, in diesem Sinne, Max, auf dass dein FC, der hast du jetzt mal keinen genommen, wieder in die Spur kommt, dass die Paderborner aufsteigen auf dem direkten Aufstiegsplatz. Ja, und dass meine Bayern ja keinem Trend folgen, sondern es nur ein kleiner winterlicher Ausrutscher war. In diesem Sinne einfach ciao, Jungs, und an alle diejenigen, die zuhören, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einfach ein Like und schaltet wieder ein. Tschüss.
Schwingt die Glocke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Uli, eins willst du nur sagen, ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.